Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu und bevor es mit der Folge heute losgeht, wollte ich euch noch kurz sagen, was ihr diese Woche alles verpasst habt bei Insert Moin, falls ihr noch kein Patreon oder kein Steady-Supporter seid. Ihr hört ja heute die Folge der Woche, das war ein Brunch über die Flatrates von Apple Arcade und Google Play Pass. Da rede ich gleich mit den zwei Entwicklern darüber, was das für die Zukunft der Spiele bedeutet. Aber wir hatten noch sehr viel mehr Themen diese Woche, die wollte ich euch kurz vorstellen. Am Dienstag hatten wir unser Format Le Brett, da reden wir über aktuelle Brettspiele mit Jurymitglied Stefan und Daniel von der SZ. Dann haben wir am Mittwoch unser Format Le News. Alle ein bis zwei Wochen rede ich mit Robin aus München über die aktuellen Meldungen, die gerade so die Runde machen. Da reden wir über die neue PlayStation 5, die angekündigt wurde, und über den Skandal, der bei Blizzard entstanden ist, nachdem ein Spieler sich proaktiv oder solidarisch gezeigt hat mit den Protesten in Hongkong. Am Donnerstag ging es rundenstrategisch weiter mit John Wick Hex. Da habe ich mit dem Daniel Ziegner von Lost Levels über das neue John Wick Spiel gesprochen. Ein rundenbasiertes Action Game für PC aktuell. Und am Freitag ging es Hongkong um die Gans, die gerade überall auf Twitter, Facebook und in allen Social Media Kanälen die Runde macht. Die Rede ist natürlich von Untitled Goose Game. Da hat der Micha mit Benny von den Sofa Samurais dieses Spiel vorgestellt und erklärt, dass es doch deutlich mehr drinsteckt, als nur ein lustiges Meme zu sein. Eine vollgepackte Woche, die könnt ihr hören, die könnt ihr jetzt sofort anhören, wenn ihr Patreon oder Steady Supporter, Supporterin werdet hier bei uns. Geht dazu einfach auf steadyhq.com/insertmoin, klickt euch ein Abo und für 5 Euro im Monat bekommt ihr alle Folgen von Montag bis Freitag und eben nicht nur die Folge der Woche. Damit finanziert ihr dieses journalistische Projekt. Wir sind komplett werbefrei, wir sind komplett unabhängig, wir finanzieren uns nur über die Patreon und Steady-Zahlungen. Und daher würden wir uns sehr freuen, wenn ihr euch da ein Abo klicken könntet und dieses Projekt langfristig unterstützt, damit wir auch weiter podcasten können. Vielen, vielen lieben Dank für alle, die uns dort schon unterstützen. Ohne euch wäre das alles nicht machbar. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge der Woche. Bis morgen. Tschüss. Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu. Wir haben heute Le Brunch. Das bedeutet, wir haben nicht nur einen reichhaltigen, gedeckten Frühstückstisch, sondern auch zwei famose Gäste hier an diesem wunderschönen guten Morgen. Und zwar reden wir heute über Flatrates in Spielen. Ich würde gerne wissen von meinen Gästen, ob Abo-Modelle eher Segen oder Fluch für die Branche und für die Entwickler sind oder eben auch für Konsumenten. Und dazu aus Franken natürlich eingeladen habe ich mir Christopher Kasulke, Geschäftsführer und Mitgründer von Handy Games. Ihr habt ungefähr um die 2000 gegründet. Inzwischen seid ihr Teil der THQ-Familie und vom Entwickler auch zum Publisher geworden. Bringt zum Beispiel auch Through the Darkest of Times jetzt raus oder habt die Mobile-Version von Battle Chasers gemacht. Und du bist mit deiner Firma Google Play Pass Launch Partner. Wunderschönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Habe ich alles richtig zusammengefasst?
Ja, wie kann man 20 Jahre in ein paar Sätze reinbringen? Aber hast du gut gemacht.
Und auf der anderen Leitung Marcel André Casasola-Merkle. Wunderschönen guten Morgen, Marcel.
Guten Morgen.
Du bist Entwickler. Du hast zum Beispiel das wunderbar großartige Numbers gemacht. Bist Rules. Teil der Podcast.
Bitte? Rules. Numbers ist eine Tabellenkalkulation.
Rules meine ich, wie komme ich denn auf Numbers? Ja, weil Apple und so wahrscheinlich, genau. Rules meine ich natürlich, tut mir leid. Das wunderbare Rules gemacht, du bist Teil der Podcast-Crew bei den Fanboys und hast früher auch Brettspiele gemacht. Und ja, darüber kannte ich deinen Namen schon, bevor wir uns auch mal über die Videospiele getroffen haben. Wunderschönen guten Morgen.
Hallo.
Flatrate für Brettspiele, das fehlt eigentlich noch, oder? Das wäre eigentlich der nächste Schritt.
Das gibt es ja schon bei den ganzen Spieleclubs.
Ja, das stimmt natürlich. Gut, ihr seid beide Entwickler, ihr macht beide viel Mobile Games, also nicht nur, aber eben auch viel. Und da würde ich jetzt auch mal gerne direkt einsteigen. Wir haben jetzt in den letzten Wochen, hat sich da einiges getan. Apple Arcade hat angefangen und dann kam Google mit ihrem Play Pass gleich hinterher. Diese Abo-Modelle kennen wir ja aber auch schon zum Beispiel von Microsoft mit dem Xbox Game Pass. Also kurz zusammengefasst würde ich jetzt als Abo-Modelle bezeichnen, wenn man einen Monatsbeitrag zahlt und man bekommt dann eine Reihe von Spielen und kauft Spiele quasi nicht mehr direkt, sondern man hat einfach Zugang zu einem Katalog an Spielen. Marcel, du bist ja eher der Apple-Mensch hier bei uns. Magst du mal ein bisschen so zusammenfassen, wie du Apple Arcade wahrgenommen hast, wie du das so aufgenommen hast und ja, ein bisschen deine Meinung dazu schildern, was Apple Arcade bedeutet für dich?
Ja, Apple Arcade ist ein bisschen sowas wie ein Bundle. Apple hat vor, ich weiß nicht genau, wann es angefangen hat, gefühlt hat es vor zweieinhalb Jahren angefangen, da erschienen dann plötzlich keine Premium-Titel mehr auf iOS. Und ich habe mich sehr gewundert, woran könnte das liegen? Ist die Plattform nicht mehr so interessant? Oder es ist ja eine schöne Marktlücke, wenn da keiner mehr tolle Sachen macht. Hat sich dann später herausgestellt, es lag wohl daran, dass Apple diese Titel eingekauft hat und gesagt hat, wir wollen die gerne in unserem Portfolio für Apple Arcade haben. Das heißt, Apple, so viel ich weiß, ist zu Entwicklern gegangen, hat auch Geld gezahlt für Entwicklung und Exklusivität teilweise, um dieses Programm zu starten. Und wie es Apple eigentlich auch beim Featuren in der Vergangenheit gemacht hat, war das Augenmerk hauptsächlich auf hochqualitative Titel. Also das, was wir vor dem, bevor es die freie Sparte bei Apple gab, gab es diese Titel im ganz normalen Markt. Oder waren vielleicht sogar die Dominanten. Also so ein Angry Birds zum Beispiel hat ja auch angefangen als ganz normaler Paid-Titel. Tiny Wings, was weiß ich, solche Titel. Später kamen dann noch so Leuchtturmprojekte wie Monument Valley. Also die wirklich versuchen, auch aus dem mobilen Medium was zu machen. Und Apple hat jetzt dieses Paket geschnürt und einen Price-Tag draufgeklebt von 5 €. Und jetzt kann man eben diese Spiele im Paket kostenlos spielen. Also wenn ich kostenlos sage, meine ich natürlich, du zahlst monatlich, aber es ist egal, wie viele Spiele du spielst oder nicht spielst.
Mhm. Mir ging das auch so, dass ich so das Gefühl hatte, dass zum Start des App, also der ganzen App-Geschichte, waren da so Sachen dabei und es gab ja richtige Erfolgsstories, wie du schon gesagt hast, Tiny Wings, das war ja in aller Munde. Und auch so Sachen wie Card Crawl haben ja auch dafür gesorgt, dass Menschen sich quasi jetzt da komplett sich komplett auf diese Schiene konzentrieren können. Und dann gab es aber so eine Phase, wo der Markt ja unfassbar überschwemmt wurde von Free-to-Play-Titeln und man echt Schwierigkeiten hatte, jetzt auch ich aus Konsumenten- oder selbst aus Pressesicht, Schwierigkeiten hatte, noch solche Spiele überhaupt zu finden in den Stores. Christopher, wie hast du das wahrgenommen? Hast du das auch so wahrgenommen oder siehst du das ganz anders?
Nee, also es gab immer Premium-Spiele, nur eben das Hauptproblem war wie immer, wie sieht es der Kunde? Wie hat Apple das Ganze gepusht? Und klar, Apple kommt von einer Premium-Marktsituation heraus. Wie ihr schon gesagt habt, 4,99, 2,99, dann gab es Race to the Bottom, was überall ist. Also wer den niedrigsten Preis hat, gewinnt. Da durfte jedes Spiel nur 99 Cent kosten.
Maximal überhaupt, ja.
Und genau, und dann gab es eben plötzlich, oh, jetzt geht's auch kostenlos und wir können Werbung reintun. Das war der nächste Schritt. Und dann gab es plötzlich kostenlos Werbung und In-App-Purchases. Und das wurde halt dann irgendwann, wie soll ich sagen, Haupteinnahmequelle von vielen Spieleentwicklern. Eben, was nichts kostet, wird erst einmal heruntergeladen. Und wie die Franken immer sagen, was nichts kostet, ist nichts. Gab es auch immer einen Premium-Markt. Also das heißt, die echten Spiele in Anführungszeichen, weil man muss immer unterscheiden, auch einer, der irgendwie, was auch immer, ein Free-to-Play-Spiel spielt, wie Bejeweled oder sonst irgendein Spaß oder die üblichen verdächtigen Spiele, das sind auch echte Games, aber ich würde sagen, die typischen Core-Gamer, die wollten natürlich auch Spiele haben, die konnten sie aber nicht mehr finden. Und da war der große Unterschied. Die sind nicht verschwunden. Es gab genügend Spieleentwickler, die weiterhin Premium-Spiele für einen höheren Preispunkt angeboten haben. Mhm. Und wenn ich jetzt so überlege, auch bei uns, wir haben ja Spiele seit, wie du gesagt hast, vor 2 Jahren sind die aber immer mehr verschwunden, weil die eben keine Chance gehabt haben. Würde man ein kostenloses Spiel da oben hinstellen und ein Paid-Spiel ist natürlich immer das kostenlose Spiel, das, was am meisten heruntergeladen wird. Lustig war aber gleichzeitig auch die Verdammung der Spieler selber, die gleichzeitig gesagt haben, ja, aber das ist ja nur noch voll mit In-App-Purchases, mit Microtransactions, mit Lootboxen, mit Werbung. Und da gab es eben eine schöne Gegenwelle.
Marcel, jetzt müsste man doch eigentlich, also es klingt ja eigentlich recht positiv, dass diese Spiele wieder mehr in den Fokus gerückt werden, dass die wieder sichtbarer werden. Und so wie du ja schon angedeutet hast, Apple nimmt ja auch Geld in die Hand und gibt es den Entwicklerinnen, um solche Spiele zu machen. Wie siehst du denn jetzt dieses Apple Arcade aus Entwicklersicht? Also ist es eher positiv oder eher negativ?
Eher sehr durchwachsen, würde ich mal sagen. Mhm. Also vielleicht noch mal ganz kurz zur Einordnung, weil du hast gesagt, man hat gar nichts mehr gefunden. Das verstehe ich tatsächlich gar nicht, weil die Stores bei Apple zumindest ganz klar getrennt waren. Es gab den Free-to-Play-Store und den Paid-Store. Und es gab wenig Titel, die da so die Grenzen überschritten haben und dann trotzdem noch Free-to-Play waren, obwohl du gezahlt hast dafür. Man konnte also da schon auch gucken und interessanterweise sind auch die Preise wieder angezogen, nachdem Free-to-Play eingeführt wurde, im Paid-Store. Am Ende ging es bis 5 Euro. Was nicht mehr gut funktioniert hat, waren die Features und das war ein ganz anderes Problem. Apple hat halt den Store strukturell umgestellt, hat ihn vom Desktop verbannt. Das waren, glaube ich, alles Änderungen, die den Features geschadet haben. So, jetzt zu Apple Arcade. Wie sehe ich das? Grundsätzliche Einordnung ist, Apple hat uns 2008 die Produktionsmittel an die Hand gegeben oder die Veröffentlichungsmittel an die Hand gegeben. Der alte Traum dafür, dass jeder von zu Hause klicken kann und dann steht das Ding im Netz und kann es verkaufen. Das wurde damals wahrgemacht. Und na gut, ich habe damals probiert, Spiele rauszubringen und es war ein relativ komplizierter Prozess. Aber das ist jetzt genau das, was mit Apple Arcade eigentlich wieder verschwindet. Wir haben jetzt einen großen Konzern, der kuratiert. Natürlich durch die Features hat das Apple immer in gewisser Weise getan. Aber jetzt halt noch mehr. Also du hast einen Gatekeeper, der jetzt sagt, welche Spiele sind es, welche Spiele kommen jetzt noch und welche nicht. Ich bin ganz zufrieden mit der Auswahl, die Apple da macht. Aber es ist natürlich problematisch, weil du hast eigentlich keinen großen Zugang mehr zum Mobile-Markt, zum Bezahlmarkt, abseits dessen. Und die große Frage ist, wie wird sich das entwickeln? Das wissen wir jetzt noch nicht. Vielleicht erholt sich auch der Paid-Markt und bleibt eine Nische. Als Free-to-Play kam, hat sich der Markt meines Erachtens einfach aufgespaltet in zwei verschiedene Märkte, die Überschneidungen haben, aber im Großen und Ganzen oft gar nicht so viel miteinander zu tun hatten. Jetzt sind es mindestens drei Märkte. Die ersten Zahlen stimmen mich jetzt verhalten positiv, dass zumindest die Longtails von den Spielen, die schon lange laufen, nicht groß beeinträchtigt werden. Ich kann es aber noch nicht ganz beurteilen, weil ich meine, Apple Arcade gibt es jetzt 2 Wochen.
Also du meinst, du siehst eher eine Gefahr, dass es jetzt halt ein Vorteil wird für einige kleine Entwicklerstudios, die halt da kuratiert reinkommen, aber die anderen das dann quasi noch schwerer haben.
Und da hängen noch viele andere Sachen dran, zum Beispiel auch das Modell, das Apple gewählt hat. Apple sagt, wir wollen einen All-in-One-Service, das heißt, du machst dein Spiel eben nicht, du machst kein Mobile-Spiel, sondern du machst ein Apple-Spiel. Das Spiel muss laufen auf Mobile, auf Apple TV, auf PC. Das sind, also Mac-PC, ja. Das sind drei sehr verschiedene Plattformen. Und ich habe ein bisschen Angst, dass da auch diese Qualität, die Mobile-Spiele ausgezeichnet hat, ein bisschen verloren geht. Für mich war das immer ein eigenes Genre. Gerade wenn man so Spiele wie Reigns zum Beispiel anguckt, das wurde ja immer so Tinder Game of Thrones genannt.
Ja, wo man links und rechts
swipet. Das ist einfach ein Mobile-Spiel. Klar, das Spiel war von Anfang an auf PC auch, aber diese Magie, dieses links und rechts swipen, das hat sich auf Mobile besonders entfaltet. Das erste Spiel war Flight Control, was ich gesehen habe, was ein Interaktionsparadigma hatte, was auf Mobile zugeschnitten war. Also diese Sachen, die wirklich sagen, okay, das ist unser Fokus, wir machen das wirklich für Mobile und machen daraus eine Art Kunst, A Normal Lost Phone zum Beispiel, die werden wahrscheinlich drunter leiden.
Ja, sie werden halt vielleicht nicht mehr kuratiert in diesem Programm auftauchen. Also man kann sie ja trotzdem noch machen, aber verstehe schon, was du meinst, dass man dann eben den Zwang hat, auch auf die anderen größeren Plattformen zu machen. Christopher, wie siehst du das denn jetzt als Geschäftsmann? Ist das verdient man mehr oder macht man mehr Geld, wenn man Spiele einfach so entwickelt oder wenn man in solchen Abo-Modellen drin ist? Vielleicht, mich würde mal interessieren, wie das denn so finanziell aussieht, so Teil eines Abo-Programms zu sein.
Ja, es kommt immer darauf an, bei wem im Abo-Programm. Mhm. Also Apple Arcade zum Beispiel sind wir nicht mit dabei. Das hat einen guten Grund. Apple sagt selber, also ich muss immer aufpassen, dass ich nicht gegen irgendwelche Vertraulichkeitsvereinbarungen
verstoße. Wir sind doch hier unter uns, Christopher.
Aber das, ja, genau, deswegen. die haben das schon mitgeteilt, sie wollen Exklusivität. Und Exklusivität ist für manche Sachen machbar. Und deswegen muss auch Apple Geld auf den Tisch legen für die Entwickler. Wenn eben bestimmte Plattformen rausgeschmissen werden aus meiner eben Entwickler- oder Publisher-Sicht. Weil für uns ist es immer so, wir entwickeln ein Spiel und es muss eben auf PC, auf Konsole, also PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und eben auch auf Mobile laufen. Mobile ist halt immer noch, der größere Markt ist immer noch ein Android, wenn ich Apple daneben stelle. Und wenn es heißt, es muss exklusiv rauskommen, du hast es eben schon gesagt, es ist eben nicht ein reines Mobile-Thema, Apple Arcade, sondern es ist Cross-Plattform, es muss eben auf dem Apple TV laufen, es muss auf dem Mac Store laufen, es muss auf iOS laufen, also eben auch auf dem kleinen Handy oder eben auf den großen Tablets. Und das schränkt mich ein, weil einmal brauche ich einen Controller-Support, einmal brauche ich eben Maus und Tastatur und einmal brauche ich Touch. Du hast so ein paar typische Beispiele genannt, die eben dann, ich glaube, in der Kreativität eingeschränkt werden. Und ich weiß nicht, ob sich da Apple wirklich einen Gefallen tut. Weil was wir sehen, ist ja auch, dass nicht jeder unbedingt auch wirklich nur Apple-Produkte zu Hause hat. Und das sehe ich als Endkunde ein bisschen, ich sag's mal, problematisch. Und auf der anderen Seite sage ich, ja, aber wenn ich daheim bin, möchte ich vielleicht auf der PlayStation mein Spiel spielen. Oder eben auf meinem normalen PC, weil ich eben kein Mac daheim habe. Also das ist mir so ein bisschen suboptimal und es schließt für mich Endkunden aus und macht es natürlich auch für mich als Publisher schwer zu bewerben. Weil ich kann sagen, okay, ich komme raus mit einem Spiel, was nur in Apple Arcade drin ist. Das macht es natürlich uninteressant für die PC, ich sag's mal, Magazine über mein Spiel zu berichten, weil wir wissen alle, Mac-Spieler sind jetzt nicht unbedingt gerade die Masse da draußen. Und dementsprechend sage ich halt eben klipp und klar, Exklusivität ist eines der Mega-Hindernisse als Geschäftsmann. Was aber nicht heißt, wenn eben Apple genügend Geld in den Raum reinwirft, dass nicht genügend Entwickler da draußen sagen, ja, also ich nehme jetzt nicht das Risiko auf mich, was ich vielleicht über Steam, über PlayStation, über Xbox, über Nintendo Switch oder über einen normalen Mobile-Markt sehe, sondern ich nehme einfach das Geld und renne. Und es gibt ja ganz viele Spiele, die sehr gut angeblich bezahlt wurden bei Apple. Da gibt es ja einige Informationen im Netz. Und dann verstehe ich jeden Spielentwickler, der sagt, ich nehme das Risiko raus und entwickle dann mit dem Geld die nächsten zwei Spiele.
Klar, ist ja jetzt auch kein neues Modell. Ich meine, das macht Sony, macht das schon immer so, Microsoft ja auch. Und
Ja, die machen das aber nicht mit den kleinen Spieleentwicklern. Die machen das normalerweise mit ihren Haus- und Hoflieferanten, die relativ groß sind. Und da ist der Unterschied. Wenn du das Lunch-Portfolio von Apple Arcade anguckst, da siehst du schon, ich sage jetzt mal, viele der ganz Großen fehlen oder haben eben nur ein Spin-off von eben A, B und C gemacht. Aber so richtig die Megakracher fehlen, in meinen Augen als Endkunde. Und das andere ist eben, was ich immer wieder sehe, ist eben, dass da Spiele jetzt nicht unbedingt für mich da drin sind. Also es gibt ja da draußen, sie konzentrieren sich eher auf Spiele für die ganze Familie. Das war ja in mehreren Informationen drin gestanden. Also das heißt, ich werde da kein Ballerspiel sehen. Ich werde da kein Battle Chasers, wie du genannt hast, oder ein Titan Quest sehen, weil da werde ich irgendwelche Leute den Kopf einschlagen. Und sorry, das gehört für mich als Spieleentwickler und eben auch als Spieler total mit dazu. Ich möchte meine Freiheit haben. Ich möchte nicht, ich sag's mal, gesagt bekommen, welche Spiele zu mir passen. Das kann eben funktionieren, wenn man sagt, wie bei Nintendo auch, das sind die Spiele ab 18 oder das sind die Spiele ab 14 oder ab 12 oder was auch immer. Und das sind die Kinderspiele. Und ich glaube, das sind so ein paar Hemmnisse, die ich sehe bei Apple Arcade.
Es ist ja diese Exklusivität, ist natürlich bei Apple auch ganz klar, um sich halt vom Android-Markt abzuheben, der ja einfach nochmal eine Nummer größer auch ist. Die Exklusivität bedeutet ja auch nicht, dass du sie nicht auf Konsole bringen darfst, wenn ich das richtig verstanden habe. Also Sayonara Wild Hearts zum Beispiel kommt ja dann auch für die Switch raus, sondern das betrifft rein den Apple-Markt, also die reinen Mobile-Geräte. Der Play Pass jetzt von Google fährt ja dann ein ganz anderes Modell, Christopher. Wie läuft es denn da?
Also jeder kann mitmachen. Es ist ganz einfach. Es sind auch ältere Spiele und es ist eben, was bei Google Play Pass ist, es sind nicht nur Spiele. Es sind eben, wenn du ins Lunch-Portfolio schaust, ungefähr ein Drittel auch Tools, die du gefühlt regelmäßig nutzt. Und ich glaube, das ist eben ganz andere Herangehensweise. Und da sind Spiele für jedermann drin. Also das heißt, da finde ich als alter Knacker, der eben nicht unbedingt auf, ja, ich sag's mal, Comic-Spielchen steht, genauso ein Spielchen, wie eben mein Sohnemann da ein Spielchen findet. Und ich glaube, das ist schon ein Riesenvorteil. Und die verzichten auf Exklusivität bei Google Play Pass. Also das heißt, ich kann mein Spiel, wenn ich sage, das würde da reinpassen, auch damit rein.
Aber das heißt, da wird es auch nicht kuratiert, oder wie? Da kann einfach jeder sagen, ich mache da mit und dann ist man dabei.
Nein, nein, also das wird kuratiert. Also das, du musst dort dein Spiel eben sagen, liebes Google, wollt ihr, dass dieses Spiel mit reinkommt? Und dann schauen sie sich das Spiel an. Also das, man kann davon ausgehen, das weiß jeder, der in der Spielebranche ist. Wenn du kein Rating über 4.0 hast, brauchst du da eigentlich nicht anklopfen. Also das heißt, ja, nur gute Spiele passen da rein und vor allem auch eigentlich Premium-Titel. Und wenn man halt eben einen Free-to-Play-Titel hat, dann wird ja bei Google Play Pass dieses Spiel, kannst du unendlich bestellen. Damit machst du natürlich bestimmte Spiele, die auf eine Free-to-Play-Mechanik sind, total kaputt. Also nehmen wir ein Townsman her zum Beispiel und du kannst dir unendlich Gold kaufen. Das wäre tödlich für so ein Spiel. Also macht einfach keinen Spaß, du machst sofort das Spiel eben kaputt. Und da ist eben der Unterschied zu früher, du hast eben früher eine Premium-Version gehabt und eine Free-to-Play-Version typischerweise. Und mit der Free-to-Play-Version brauchst du da gar nicht ja wirklich reingehen. Das macht keinen Sinn.
Aber wie funktioniert es denn dann für mich als Entwicklerstudio, wenn ich jetzt eins wäre, wenn ich jetzt zu Apple gehe, da bekomme ich dann Geld und dann habe ich quasi wie so eine Art Vorschuss und kann dann dieses Spiel auch entwickeln und da reinstellen. Wenn ich jetzt bei Google Play Pass mache, wie funktioniert es denn da mit der Bezahlung? Also klar, du hast jetzt NDAs und so und Verträge, aber wenn ich jetzt als unbedarfter Entwickler mich dafür informiere, was bekomme ich denn dann gesagt, wie ich damit Geld verdiene von diesen 5 Euro im Monat, also die da Google kriegt, was kriege ich denn davon ab?
Also das steht alles auf denen ihrer Seite auch drauf, deswegen kann ich darüber ein bisschen was sagen. Es ist ganz einfach, es wird pro Nutzung bezahlt. Also das heißt, dementsprechend, welche Spiele ich eben nutze, werde ich bezahlt. Und das ist ähnlich wie ein Amazon zum Beispiel. Die haben ja auch so mit Büchern so ein Ding eben. Dementsprechend, wie viele Seiten ich lese, werde ich dann hinten dran bezahlt und solche Späßchen. Und sowas hat eben ein Google auch. Und das heißt, nur Spiele, die eben auch ja langfristig den Kunden binden, egal ob das Wiederspielwert ist oder eben ein Spiel wie zum Beispiel Battle Chasers, die natürlich über Wochen du spielst oder über Tage hinaus du spielst, machen auch wirklich Sinn, da reinzugeben. Was ein Spiel ist, wo du einfach sagst, ich habe da jetzt 10 Minuten gespielt und schmeiße es danach in die Ecke, werden mit einer sehr hohen Sicherheit nicht da drin laufen. Also deswegen ist es wichtig für einen Spieleentwickler auch zu schauen, welche Spiele oder für einen Publisher, welche Spiele passen denn wirklich in welches Angebot mit rein. Passt zum Beispiel ein bestimmtes Spiel, was eben für Jugendliche ist oder für junge Zielgruppe, gebe ich das lieber in einen Apple Arcade mit rein, gebe da das eben eine Chance oder habe ich ein Spiel, was vielleicht in Google Play Pass genauso funktioniert und der Kunde hat doch die Auswahl und das ist das Wichtigste überhaupt, der Kunde hat die Auswahl, das Spiel immer noch für 5,99 für 9,99 zu kaufen oder eben dann dieses Spiel zum Beispiel über Google Play Pass zu nutzen. Und ich glaube, das ist immer noch das Interessanteste. Du wirst nicht gezwungen. Du musst jetzt in ein, was auch immer, Apple Arcade haben, um dieses Spiel zu haben. Also ich glaube, es wird viele Kunden geben, die zum Beispiel bei Apple Arcade, die würden gern vielleicht ein Oceanhorn 2 gerne kaufen, wollen aber vielleicht nicht in Apple Arcade rein. Und da sehe ich eine oder einige, ja, ich sag's mal, Schwierigkeiten von Endkunden, die einfach sagen, ich unterstütze auch gerne den Entwickler, ich bezahle den eben gerne 5,99, 7,99 und ich weiß, wenn der genügend Geld verdient, dann bekommt er eben auch hinten dran genügend Umsatz mit rein, dass er eben Spiel 3 entwickelt.
Marcel, diese Bezahlung nach Zeit, also wir sind ja beides Fans von Journey oder solchen kurzen Erlebnissen, also Spiele, die vielleicht auch mal nur eine halbe, dreiviertel Stunde dauern, da zieht sich irgendwie alles zusammen, wenn ich das höre, dass man nach Nutzungs- und nach Dauer bezahlt werden wird als Entwickler, weil dann bin ich doch in meiner Kreativität noch viel mehr eingeschränkt, als wenn ich irgendwie auf verschiedene Plattformen rauskommen muss. Oder wie siehst du das?
Ja, also wir haben einfach einen Markt, in dem sehr, sehr viele Systeme nebeneinander existieren. Ich meine, selbst bei den AAA-Spielen, es gibt immer noch die Singleplayer-Erfahrungen, die keine Lootboxen haben und so. Also bloß weil ein System irgendwo existiert, heißt es nicht, dass alle das machen, aber es ist natürlich ein Ding, was dann da ist und was auch Entwickler anlocken wird, die das ausnutzen wollen. Alles wird immer ausgenutzt. Grundsätzlich wollte ich noch dazu sagen, ich glaube, dass Apple und Google relativ genau geguckt haben, was sie auch für ein Publikum haben. Und ihre Services sind auch deswegen so unterschiedlich. Was Apple da macht, ist tatsächlich, ich würde es mal mit Arte vergleichen, die produzieren halt so die Creme de la Creme der Erfahrungen. Also das sind eher Erfahrungen. Ich würde das überhaupt nicht so in die Kinder-Familien-Ecke stecken. Manche Sachen, finde ich, sind, glaube ich, sogar ein bisschen zu intellektuell. Also das, was auf Mobile irgendwie spannend und interessant war, das wird da unterstützt. Plus die großen Entwickler, die aber kein Interesse haben eigentlich an Mobile und dann halt irgendwas hingepupst haben, jetzt für Apple Arcade, weil Apple halt Geld gibt. Also so sieht gerade das Portfolio aus. Ich glaube, das hat keinen Sinn für Apple, die großen Entwickler, weil die haben auch bei Apple gar nicht die Expertise, das zu beurteilen, finde ich. Apple war nie eine Spielefirma. Obwohl es mal den Pippin gab, aber vergessen wir dieses Kapitel gleich wieder. Ja, und Google macht halt das, was total vernünftig für Google ist, nämlich so eine Art Backkatalog, den man halt noch dazu buchen kann. Ich kann beide Strategien verstehen aus der Herstellersicht. Ich glaube, im Detail gibt es halt einige Sachen, die Google habe ich leider nicht so genau verfolgt, aber die Apple falsch macht dabei, diese Strategie zu implementieren. Und es gibt natürlich viele Kollateralschäden, immer wenn sich irgendwas ändert. Ich habe gerade das Gefühl, weil du hast, glaube ich, gefragt, Manu, ob das langfristig jetzt so das Modell sein kann. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, die Modelle ändern sich eh alle 3-4 Jahre. Es gibt wahrscheinlich gar kein langfristiges Modell. Jetzt ist halt Goldgräberstimmung für die Leute, die jetzt bei Apple Arcade sind. Und es war doch immer so, die am Anfang dabei sind, die nehmen das Geld mit und dann in 2-3 Jahren kriegst du halt nichts mehr. Humble Bundle. Die ersten Humble Bundles, ich fand das toll, wie das gelaufen ist. Irgendwann war das einfach nur, ja, ich kann da halt vielleicht noch ein paar Cents machen mit einem alten Spiel. Sowas läuft sich tot. Und deswegen, wenn ich wüsste, nach Apple Arcade kommt wieder eine neue Innovation, dann würde ich vielleicht ruhiger schlafen. Also momentan ist es halt so, dass du wirklich einen monolithischen Konzern hast, der entscheidet, was da hinkommt, was da spielbar ist auf der Plattform. Es gibt glücklicherweise halt andere Plattformen. Und eins wollte ich noch dazu sagen, ob man soll ja alles spielen können. Ich bin schon der Meinung, dass es nicht schlecht ist, wenn Plattformen ein Profil haben. Also Nintendo macht es seit Jahren, dass die einen Schwerpunkt setzen. Jetzt haben sie die Indies übernommen auch mit der Switch. Das wird für Sony ein Problem, wenn Sony da nicht langsam mal aufwacht. Sony hat das vorher gemacht, aber jede Plattform hat doch so ein Feeling. Also ich finde auch, PlayStation und Xbox, die unterscheiden sich doch nicht durch die Specs von der Maschine, sondern dadurch, welche Spiele da exklusiv sind oder welche Spiele da erscheinen. Also deswegen, ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn Apple und Google da unterschiedlich sind. Ich glaube aber auch, dass die Entwicklerlandschaft so divers ist auf Mobile, da hast du halt Riesenfirmen und Einzelentwickler. Das hast du halt in anderen Bereichen nicht so krass. Und die haben natürlich auch sehr unterschiedliche Bedürfnisse. Also ich als Einzelentwickler sehe sicherlich Apple Arcade und Google Play Pass ganz anders als jemand, der in einer Riesenfirma sitzt.
Ja, das würde ich auch sehen, oder Christopher? Ich meine, ihr seid halt so breit aufgestellt und habt so viele unterschiedliche Spiele, auch unterschiedliche Spieltypen, unterschiedliche Zielgruppen. Ich glaube, für breit aufgestellte Firmen und Publisher ist so ein Abo-Modell auch viel leichter, weil es halt einfach noch eine weitere Einnahmensquelle ist zu den ganzen anderen, als jetzt für einen einzelnen Entwickler, der jetzt halt zum Beispiel, jetzt mal angenommen, Marcel hätte in Apple Arcade gewollt, wäre es aber nicht geworden, dann ist es natürlich gleich ein viel größerer K.O.-Schlag als groß aufgestellter Publisher, oder?
Ja, dafür sind wir Publisher, um das Risiko rauszunehmen. Also wir haben ja ganz viele Spiele, Entwickler auch, die vielleicht davon profitieren, dass wir eben einen sehr guten Kontakt haben zu einem Apple, Google, PlayStation, Nintendo, Xbox, schlag mich tot. Wichtig ist es am Ende des Tages bei Apple Arcade oder eben auch bei Google Play ist es ja so, du kannst immer noch ganz normal als Indie oder eben auch als großer Publisher ganz normal in Free-to-Play in den Ring steigen. Du kannst als Premium-Produkt in den Ring steigen oder du gehst halt eben auch in diese, ich sag's mal, Google Play Pass rein oder bietest dein Spiel an Apple Arcade an. Das ist jedem Spieleentwickler total selbst überlassen. Und als Backkatalog würde ich das überhaupt nicht sehen. Bei Google Play Pass, da widerspreche ich sehr gewaltig, weil ich sehe auch zum Beispiel, bei uns sind mehrere Spiele, die ganz frisch rausgekommen sind, die gehen auch damit rein. Eben um den Kunden die Möglichkeit zu bieten, du, lieber Kunde, hast die Auswahl, entweder dein Spiel fix zu kaufen oder eben, wenn du sagst, du möchtest es zum Beispiel ausprobieren, und das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Sachen, dann hast du eben sowas wie Google Play Pass, probierst ein paar Spiele aus, die du sonst eben ganz schwer finden würdest. Wie jeder gesagt hat, am Ende des Tages war es immer, wie findest du die Spiele? Wie konntest du neue Spiele bewerben? Wir haben da ganz einfache System gehabt. Wir konnten oder wir können bis heute immer noch in unseren Spielen Werbung für die anderen Spiele machen. Das ist natürlich eine schöne Möglichkeit. Oder
also eben, für die eigenen, meinst du jetzt?
Okay. Genau. Mhm. Oder halt eben einen internen Newsletter. Also das heißt, wenn wir ein neues Spiel rausbringen, können wir zu ganz vielen Leuten einmal rund um Globus sagen, du, übrigens, es gibt jetzt ein neues Spiel. Das hat der kleine Entwickler, der nur ein Spiel oder zwei Spiele hat, nicht. Und ein Publisher ist ja genau dafür da, um eben zu schaffen, dass das Spiel sichtbar ist da draußen. Ob es dann funktioniert, ist immer noch Sache vom Endkunden, ob es denen eben gefällt. Aber die Möglichkeiten ausschöpfen sollte man alle. Ja.
Seht ihr denn trotzdem so eine Art Wertverfall von Spielen im Vergleich zu früher? Also gerade auf dem PC-Markt ist es ja ganz stark so geworden. Fing ja mehr oder weniger eigentlich mit den Steam-Sales an. Und es ist ja fast schon ein Running-Gag, dass man sagt, ich kaufe mir keine Spiele mehr zum Launch, weil nach einer, zwei Wochen sind die sowieso schon billiger. Der Mobile-Markt hat ja immer ein bisschen anders getickt. Der hatte diesen sehr schnellen Preisverfall schon. Seht ihr da jetzt trotzdem eine Gefahr oder eine Veränderung des Marktes durch diese, noch mehr durch diese Abo-Modelle oder eher wieder einen positiven Effekt, dass man wieder mehr wertschätzt, diese Spiele?
Naja, schätz mal 70 Spiele wert, die in einer Woche erscheinen gleichzeitig. Da schätzt man gar nichts mehr wert. Also jetzt mal die Spiele, die jetzt erschienen sind. Also jetzt aus künstlerischer Perspektive ist das eine absolute Katastrophe, finde ich. Ich stelle mir vor, ich drehe einen Film und dann kommen da 70 Star Wars Filme gleichzeitig raus. Ja, okay, gut, dann habe ich habe halt ein Produkt gemacht, dann kann ich vielleicht froh sein, dass ich ein Produkt gemacht habe und ich meine, Apple hat auch noch das Launch-Datum auf den Start der Spielesaison gelegt. Weißt du, da ist dann halt ein Link's Awakening gleichzeitig erschienen und ein Untitled Goose Game und Borderlands und also, ja, weiß ich nicht. Ich sehe da halt, also auf der einen Seite zeigt Apple mit dem Ding so eine Wertschätzung der Spiele an sich und auf der anderen Seite machen sie es durch ihren Launch halt, weiß ich nicht, zu so einem Wegwerfprodukt, zu so einem Grabbeltisch. Ich muss sagen, ich habe gerade Analysis Paralysis auf dem iPhone. Ich weiß nicht, was ich spielen soll und ich habe ein paar reingespielt und habe dann immer gedacht, ah, jetzt müsste ich aber noch das andere und habe irgendwie gar nichts gespielt mehr und habe mich dann auf Konsole zurückgezogen. Das wird sich entspannen in der Zukunft, denke ich, weil halt nicht so viel auf einmal kommt. Aber ich sehe halt nicht, wo die größere Wertschätzung daherkommen sollte. Man merkt auch jetzt eigentlich, wie stark die durch dieses Free-to-Play-Ding kaputt gegangen ist. Ich habe erst gestern auf ein Bier gehört, den aktuellen Podcast, wo Jochen Gebauer auch drüber geredet hat, über Apple Arcade. Und er hat nicht mal über die Spiele gesprochen. Also inhaltlich, ob die interessant sein können. Weil einfach so der Blick auf Mobile ist, da ist nichts Interessantes. Da brauche ich gar nicht gucken. Und das ist schwer. So, ich glaube, dass so Leuchtturmtitel halt früher, so wie ein Monument Valley oder vielleicht sogar ein Florence, gezeigt haben, okay, hin und wieder gibt's da was auf Mobile. Aber wo soll das jetzt herkommen, wenn dann 70 Titel gleichzeitig erscheinen? Da wird halt keiner einen rauspicken und sagen, oh, guck mal, was es für tolle Mobile-Titel gibt.
Ja, aber ich glaube, sorry, da bin ich total dagegen. Und wir sehen das bei uns. Wir bringen gerade aktuell ganz viele, ich sag's mal, AAA-Games für Mobile raus. Nimm dir so ein Battle Chasers her, da haben wir einen Preispunkt von 9,99. Teilweise mit Steuer über $10 da draußen. Und ja, es gibt dafür einen Markt, aber da musst du auch Spiele abliefern, die eben aktuell auf Steam, ich sag's mal, $15 kosten. Und das hat der kleine Entwickler normalerweise nicht. Der muss seine IP erst selber aufbauen. Und auch ein Spiel, da muss man auch sagen, das sind dann eher die großen Spiele. Und dafür ist der Kunde bereit, richtig Geld zu bezahlen. Für eben, wie ihr anfangs gesagt habt, für ein Spiel, was eine Erfahrung ist oder ein kleines Kunstwerk. Das wird schwerer haben. Für echte, riesige Games, die zum Beispiel von PC, von Konsole rüberkommen, die werden es richten müssen, um eben um die höheren Preispunkte reinzugehen. Egal, ob das ein This is the Police 1, 2 ist, die steigen dann mit 7,99 ein. Hätte ich das vor 3 Jahren gemacht, hätte mich jeder für verrückt erklärt. Heute kann ich sagen, ist es ein nettes Businessmodell. Und da ist der große Unterschied. Es wird einen höheren Preispunkt geben. Es wird aber nicht für die Masse sein. Und es wird ein Nebeneinander geben. Es wird ein Paid-Markt geben, genauso wie es eben für Subscription einen Markt geben wird. Und wo das Spiel reinpasst, kommt wirklich auf den Endkunden drauf an. Und wer künstlerisch coole, ich sag's mal, Games machen möchte, sollte vielleicht echt zu Apple Arcade gehen, die halt eben dann das Risiko rausnehmen und sagen, du pass mal auf, ich gebe dir Betrag XYZ. Und damit kannst du deine Vision rausbringen. Wie du sagst, Arte. Jemand, der, wie soll ich sagen, Arte guckt, weiß ja genau, da kommen vielleicht die Filme, die jetzt nicht unbedingt im Kino die Kassenschlager waren. Ich als Publisher möchte Geld verdienen und ich sage klipp und klar, ich möchte halt dann eben auch an den Endkunden ran. Und Endkunde ist vielleicht jetzt nicht gleich am Anfang bei Apple Arcade.
Also du hast eine interessante Sache angesprochen und das ist eine Entwicklung, die oft auch übersehen wird. Es gibt ja noch eine vierte Schiene sozusagen auf Mobile und das sind die Ports. Früher war das sehr, sehr selten, dass was portiert wurde. Mhm. Aber das ist mittlerweile ein sehr normales Modell, dass eben Spiele auch einen Mobile-Port bekommen und dann zu einem sehr hohen Preispunkt. Würde ich sagen, ist sogar nochmal eine andere Kategorie von Spielen, die konkurrieren um den Mobile-Markt. Ich finde es auch nicht schlecht. Manche Ports sind natürlich besser und andere schlechter. Manche machen leider dann die Spiele kaputt, weil die Steuerung halt oft schwer umzusetzen ist, aber andere sind total toll, dass es die auf Mobile gibt.
Ja, das ist auch, man muss das einfach mal sehen. Die großen, dicken Ports, nimm mal Battle Chasers her, die gehen nicht auf die kleinsten Android-Geräte, sondern die zielen klar ab, auch auf die teuren Android-Geräte, weil jemand, der sich für 1.000 Euro das neueste Samsung kauft, wird sich auch vor einem 9,99-Produkt nicht zurückschrecken. Die schrecken dann eher zurück, dass sie sich die ganzen Kleinstspiele sich holen und dann wundern, also dafür extra sich das große Handy holen, weiß nicht. Und das merken wir schon deutlich, weil wenn du siehst, ein Mobile Game, ich hätte dich totgelacht und ausgelacht, wenn du mir vor ein paar Jahren gesagt hast, ein Spiel mit 1,6 Gigabyte bringst du raus. Heutzutage ist es gang und gäbe und da gibt es ganz andere Spieleentwickler auch, die das knallhart durchziehen. Mhm. Wo ich eher Angst davor habe, ist zum Beispiel, dass so jemand wie Nintendo einknickt und auch jetzt die Mobile Free-to-Play-Games loslässt und da sehe ich eher die Schwierigkeiten, weil andere schauen natürlich auch auf den Markt und ich habe eher, ja nicht Angst, aber Sorgen, glaube ich, dass manche voreilig agieren und zum Beispiel auch die schlechten Sachen rüberbringen auf andere Plattformen.
Meinst du jetzt Nintendo, dass die Mobile Games machen, weil das machen sie jetzt ja schon eine Weile, oder dass sie auf der Switch die Mobile Games zulassen?
die lassen ja Free-to-Play-Games jetzt los auf die Menschheit, auf der Switch. Also das sehe ich gewaltig. Und meine persönliche Meinung, Nintendo wäre besser gefahren, hätten sie einfach ihr Mario Kart oder was auch immer für einen fixen Preispunkt in den Laden gestellt. Das hätte dem Kunden, der Mario Kart spielen wollte, wahrscheinlich besser gefallen. Da bin ich. Aber die Frage ist halt immer, was die Leute wirklich für einen Plan, langfristigen Plan haben.
Sowas wie das Battle Chasers, was du gerade angesprochen hast, oder so große Ports, das sind aber jetzt aber auch keine Kandidaten, die dann im Play Pass landen, oder? Das sind dann schon wirklich.
Wir sind gleich rein mit großen Spielen, auch mit This is the Police, also mit dem ersten Teil, sind wir gleich mit reingegangen. Also die kannst du auch in Google Play. Deswegen habe ich am Anfang gemeint, das ist kein Backkatalog-Thema, sondern das ist wirklich was, dass der Endkunde sich entscheiden wird. Und du findest das ja auch bei Steam. Da kannst du, wenn du ein Spiel dir aussuchst, beim Publisher, meistens auch sehen, du es mal auf, es gibt noch ein Bundle zum Beispiel. Also das heißt, du kaufst nicht nur dieses Spiel für was auch immer, 29,99, sondern gib 39 Euro aus und du bekommst noch das und das Spiel mit dazu. Weil es was auch immer im Kriegsbundle ist oder im Publisher-Bundle von XYZ. Und diese Möglichkeit dem Endkunden zu geben, du pass mal auf, du hast die Möglichkeit jetzt da für 9,99 das oder für was auch immer 4,99 im Monat das auszuprobieren, das wird natürlich Leute auch da reintreiben. Das
ist ein anderes Abrechnungsmodell dann sozusagen.
Deswegen, für uns, ich habe immer keine Angst, ich sehe immer die Möglichkeiten da draußen und ich gebe dem Endkunden die Wahl, was er denn möchte. Viele wollen kein sich in Netflix rein schmeißen oder in Amazon Prime. Es gibt ganz viele, die auch wieder bei Amazon Prime rausgehen, weil sie sagen, du, dann kaufe ich mir die 2, 3 Sachen, die ich anschauen möchte, ja, mache ich halt so. Und ich glaube zum Beispiel bei sowas wie Google Play Pass ist natürlich ein großes Thema immer noch, illegal Spiele sich zu besorgen, macht dann ja kaum mehr Sinn. Also das heißt, dann gehe ich lieber auf Nummer sicher und lade das Spiel wirklich ganz normal über Google Play Pass runter und sag, du, damit habe ich eigentlich Spiele für die ganze Familie, weil auch da habe ich ja die Möglichkeit, ich habe 4 Kinder, kannst dir vorstellen, 3 davon haben schon irgendwelche Tablets oder ein Handy und mit die können über meinen Account ganz normal mitzocken. Also du hast ja auch da die Möglichkeit, das zu tun.
Ja, das ist ja tatsächlich dieser positive Aspekt, dass sowas wie der Piratenmarkt sozusagen da eingeschränkt wird. Das haben wir ja bei Netflix und so auch gesehen, dass dann oder Spotify, dass dann eben so Sachen wie Napster und so dann verschwunden sind. Das ist, glaube ich, gerade beim Android-Markt auch sicherlich eine der Hauptmotivationen gewesen, sicherlich, und ja, auch einer der positiven, bei Apple nicht so stark, glaube ich, ja. Ich habe auch bei mir gemerkt, ich war auch so, stand so wie so ein Reh angeleuchtet im Wald und konnte gar nicht mehr wegrennen, Marcel, weil so viele Spiele waren. Aber ich merke jetzt auch, ich habe jetzt diesen kostenlosen Testmonat bei Apple Arcade genutzt und war eigentlich recht begeistert, dass ich so eine große Auswahl hatte. Habe dann aber ein paar Sachen angespielt und hatte immer das Gefühl, Fear of Missing Out, die ganzen anderen Sachen zu verpassen. Ja. Und ich bin jetzt gerade tatsächlich schon so dabei, dass ich sage, alles klar, ich kaufe mir jetzt What the Golf, weil mir das irgendwie sehr viel Spaß macht und kündigt diesen Apple Arcade wieder. Also ich glaube, das kann auch so eine Art Discovery-Abo sein, oder?
Nein, die Spiele sind ja sonst, also die Spiele sind ja im Gegensatz zu Google sonst nicht erhältlich auf iOS. Klar, wenn es auf einem anderen Konsole oder so ist, kannst du das tun.
Ja, genau, stimmt. Das ist tatsächlich ein Nachteil für andere Konsolen. Ich kaufe mir dann halt für die Switch oder so ein Sayonara Wild Hearts, aber bei Android geht es ja. Also wenn ich jetzt merke, Battle Chasers fesselt mich, da spiele ich 2 Monate, dann hole ich es mir ja lieber selber direkt, als jetzt das Abo-Modell weiterzulaufen zu lassen. Und das finde ich schade bei Apple Arcade, dass ich nicht sagen kann, ich kaufe mich frei sozusagen, sondern muss dann wirklich auf anderen Plattformen gucken.
Ja, und das Große, was wirklich interessant ist, ist einfach, wenn eben deine Freunde alle den Google Play Pass haben und dir sagen, ey, pass mal auf, Battle Chasers ist richtig geil. Und du sagst, nee, ich möchte nicht in ein Abo rein, sondern ich möchte vielleicht genau nur dieses Spiel. Und das darf man, Word to Mouse ist immer noch Platz 1 von allen, ja, ich sag's mal, Marketingmöglichkeiten überhaupt auf Mobile, ist wirklich Word to Mouse. Dass du mir eben sagst, ey, dieses Spiel ist genial. Und wenn das einsetzt, deswegen sind wir unter anderem eben auch mit dabei. Ja. Und ich plane als Publisher immer langfristig. Ich plane nicht das schnelle Geld eben à la Apple Arcade. Oh ja, geil, Apple winkt mit Geld, rennen wir alle da drauf. Sondern da bin ich ja vielleicht zu Publisher geworden schon. und sage, nee, ich plane damit langfristig. Und wenn ich langfristig Business machen kann auf allen Plattformen, ist mir das viel lieber, weil es geht am Ende des Tages immer um meine IP. Also auf wie viel Plattformen kann ich wirklich ein Spiel herausbringen? Und wenn eben, egal wer mir bestimmte Plattformen verbietet und teilweise eben lebenslang verbietet oder sowas, dann macht das eben überhaupt keinen Sinn.
Marcel, du hast ja schon gesagt, der Blick in die Zukunft ist schwer. Da wird sicherlich auch noch wieder was danach kommen. Es hat krasse Auswirkungen jetzt, glaube ich, auf die aktuelle Entwicklerszene. Wie kommst du das persönlich zu spüren? Motiviert dich das jetzt eher, da in Apple Arcade reinzukommen, oder hast du jetzt eher wieder so, ach, ich gehe doch wieder zurück zum Brettspielen, das ist handfester?
Nein, es ist halt jetzt alles gerade noch unklar, weil es so neu ist. Also es kann sich ja auch rausstellen in einem halben Jahr, das funktioniert nicht so gut, man muss die Spiele doch wieder paid machen. Das weiß ich nicht. Ich bin da offen, reinzugehen oder auch nicht reinzugehen, je nachdem, wie das Ganze funktioniert. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hänge einfach in der Luft momentan. Mhm. Ich kann nicht planen, weil wir so eine Umbruchphase haben. Das ist eigentlich gerade so, wie es halt andere Unternehmen dann mit der Umbruchphase von den Konsolen immer haben, dass sie nicht wissen, welche Konsole gewinnt als nächstes. Mhm. Das ist halt eine Unsicherheit. Und die ist im Mobile-Markt momentan auch da. Ich meine, ich bin ja auch einer der wenigen, die bis zuletzt immer exklusiv nur für Apple gemacht haben. Das ist, lustigerweise ist das jetzt so ein Punkt, da hat Apple erreicht, dass ich mir das jetzt nochmal überlege, mich an eine Plattform zu binden. Ja, es ist schwer. Ich sehe es jetzt mal als Chance, um überhaupt auch mal über den Tellerrand zu gucken. Ich meine, Switch ist auch interessant. Vielleicht ist Switch sogar schon wieder vorbei. Wir werden sehen. Also der Markt ist immer im Fluss. Was ich als Plädoyer vielleicht noch da lassen möchte, ist, ich bin großer Verfechter davon, das Medium ernst zu nehmen. Wenn ich ein Hörspiel mache, soll das ein Hörspiel sein. Wenn ich einen Film mache, soll es ein Film sein. Und wenn ich ein Mobile-Spiel mache, dann möchte ich das Gerät mit einbinden. Das soll auf einem Mobile-Gerät gut funktionieren. Und dann, es gibt genug Spiele, die Multiplattform sind. Ich verurteile es nicht, ich finde es toll, ich mag das. Aber so die spezifisch drauf zugeschnittenen Dinge sind eigentlich die oft, egal bei welcher Plattform, die sind, die mir am meisten am Herzen liegen. Ich merke das bei den Sony Exclusives, das sind meistens die Spiele, die ich am meisten mag. Und zwar inhaltlich nicht, weil sie exklusiv sind. Das ist bei Nintendo oft so, dass es die spezifischen Nintendo-Spiele sind, die ich mag, die eben diese Plattform genau bedienen. Und bei Mobile ist es auch so. Und ich finde schade, wenn dieser Aspekt so geschliffen wird, weil aus anderen Gründen.
Ja. Naja, der nimmt was weg auf jeden Fall, wenn das nicht mehr so plattformexklusiv ist. Ja, vielen Dank euch beide. Christopher, du hast natürlich auch noch Chance, ein kleines Schlusswort zu halten oder abschließend. Ich würde mich auf jeden Fall schon mal herzlich bedanken bei euch beide für eure Zeit und wünsche euch natürlich auch eine erfolgreiche Zukunft im Mobile-Markt, wie auch immer sich diese Branche weiterentwickelt.
Also als Christopher sage ich es mal einfach dazu, wer aktuell kein Geld mit Content oder Games verdient, der hat noch nie Geld verdient und wird auch nie Geld verdienen. Also es gab noch nie eine geilere Zeit, Spiele zu entwickeln. Es gibt auch, ich sag's mal nicht genügend, aber es gibt genügend Publisher, die auch wirklich Geld in die Hand nehmen da draußen, gerade eben um Entwicklern da draußen zu helfen, die Auswahl vielleicht nicht nur Apple zu sehen, sondern eben einfach über den Tellerrand diesen Blick zu geben oder zu sagen, du pass mal auf, dein Spiel passt genau auf Deckelchen A, B und C oder aufs Töpfchen A, B und C. Und wie schon gesagt, geilere Zeit, um Spiele rauszubringen. Und wir sehen das ja eben gerade. Die Möglichkeiten sind da. Und ja, ein Spiel muss nicht immer in irgendwelche Abos oder nur auf Konsole gedacht werden. Ich bin mit dir einer Meinung, ein Mobile, auch ein Port, muss eben für Mobile gemacht werden und nicht nur dreckig rüberportiert. Da gibt es ganz gute Beispiele und es gibt auch ganz schlechte Beispiele. Aber am Ende des Tages muss ein Spieleentwickler kapieren, er entwickelt ein Spiel. Das ist so wie ein Film, der kann im Kino laufen, der kann auf der DVD laufen, der kann aber auch bei Amazon, Netflix und sonst irgendwas laufen und auch danach im Free-TV laufen oder einfach nur auf YouTube. Man muss halt immer schauen, was passt zu wem und welches Businessmodell ist für jeglichen Spieleentwickler da draußen cool. Und man darf nie den Endkunden vergessen. Weil am Ende des Tages hat es immer der Endkunde auch in der Hand, wohin der Markt sich bewegt. Also ich habe damals, wo Free-to-Play, wollte keiner Free-to-Play haben. Jetzt will keiner Premium angeblich haben. Als Publisher kann ich sagen, vollkommener Schwachsinn. Am Ende des Tages gibt es die Märkte nebeneinander. Und es gibt einen Premium-Markt, es wird einen Markt geben für Subscription und es wird auch einen Markt geben für Free-to-Play. Es wird keiner tot umfallen. Und seitdem ich in der Branche bin, das ist über 20 Jahre her, heißt der PC-Markt ist tot. Und jedes Jahr sehe ich, unser PC-Markt wächst und wächst und wächst. Also diese ganzen Super-Experten einfach nicht drauf hören, einfach seinen eigenen Stiefel machen und Sachen ausprobieren. Das ist das Wichtigste. Wie du gesagt hast, über den Tellerrand. Und das machen wir seit sehr langer Zeit.
Vielen Dank. Danke euch beiden.
Tschüss.
Bitteschön.
Und wir hören uns morgen wieder. Tschüss. Genau, hier, Podcast im Abo. Wir machen das Modell jetzt ja auch schon 10 Jahre.
Ist geil, oder? Auch da funktioniert's. Ciao.